Dieser Typ, der macht mich so wahnsinnig.
Ach, ich hatte voll Bock heute.
Ich hab's gemerkt. Ich hab's echt gemerkt.
Es ist Dienstag, der 26. Oktober 2021. Deutschland ist wieder dreistellig in der Inzidenz. Wie viele Wellen werden wir noch brauchen, bis die Verantwortlichen verstanden haben, dass Lockdown von Lockern kommt? Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Dagtür. Ihr hört Königin von Deutschland, die linksgrün-liberal versiffte Wochenschau.
Fast wäre seine Lotte beim Sturm weggeflogen und Sturm erntet er nach wie vor in den sozialen Medien. Ich freue mich, dass wir auch heute wieder ein bisschen Wind säen können. Hi Doktor.
Manchmal nennt sie mich Blödi. Ich nenne sie Tine und sie ist die beste Podcast-Partnerin, die ich mir vorstellen kann. Hi Tine.
Hi.
Blödi.
Selber. Lass mal quatschen.
Ja, lass quatschen. Und zwar über das, was uns in der vergangenen Woche bewegt hat. Das wäre Impfen, Impfen, Impfen. Neuer alter Bullshit über Sterblichkeit. Die Fridays for Future-Forderungen oder wie es hier bei mir steht, die Forderungen für die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung. Den Fall des Julian Reichelt, das Ablecken von Klobrillen und die neue Wahrheit des Donald Trump.
Hört sich gut an.
Aber zuerst zum Warmwerden. Unser Königin von Deutschland Trendbarometer. Wir kommentieren die obersten drei Trends bei Twitter.
So machen wir es.
Schieß los.
Also, Moment. Trend Nummer 1 ist Kimmich.
Kimmich.
Und ich glaube auch schon den ganzen Tag.
Da kommen wir, glaube ich, gleich noch dazu, ne?
Da werden wir nachher
Joshua
noch ein bisschen mehr dazu
Kimmich,
sagen.
Kimmich, wie der Saarländer sagt, Joshua Kimmich, ist ungeimpft. Und er ist glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nur der eine Name, der geleakt ist. Es sind nämlich fünf Bayern-Profis ungeimpft. Und ich glaube, wir werden da gleich noch was dazu sagen und können uns jetzt sehr, sehr kurz fassen.
Mhm. Trend Nummer 2 ist Cringe. Cringe ist das neue Jugendwort 2021.
Das habe ich auch mitgekriegt.
Das ist das neue Jugendwort.
Kennst du, also obwohl Boomer, kennst du dich da sehr gut aus damit, ne? Mit der Jugendsprache.
Ich kenne mich mit der, genau.
Tochter ist da noch nicht so weit.
Genau, ich habe das heute Mittag mal hier erzählt, dass Cringe das neue Jugendwort ist und ich habe nur Achselzucken bekommen.
Jugendwort des Jahres wird ja immer gekürt von Erwachsenen, ne?
Genau, also ich glaube, es wird eher auch von Erwachsenen benutzt, Cringe, als von der Jugend. Also Cringe war, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich als Mutter Cringe war. Und am Anfang habe ich noch irgendwie gedacht, das hat was mit diesen grünen Weihnachtselfen zu tun. Aber das ist wirklich schon, also Cringe ist in unserem Haushalt schon etwas überaltet, von daher.
Es ist halt, ich kenne mich da ja nie so richtig gut aus, ne? Denn ich bin ja ich zu alt und meine Tochter noch nicht alt genug, deshalb bin ich da sehr wenig drin. Und dieses Mal war aber wirklich das erste Mal, dass ich dachte, hä, Cringe kenne ich ja, wie kann krass, das ein Jugendwort sein? Und wahrscheinlich ist es wirklich keins und nur schlecht ausgewählt.
Wahrscheinlich, ja. Und Trend Nummer 3 ist Start in die Woche.
Start in die Woche.
Da wir montags aufzeichnen, ist das gleich. Ich glaube, das ist ganz oft montags mit in den Trends, Start in die Woche. Wie war denn dein Start in die Woche?
Kalt.
Sehr kalt, ne?
Sehr kalt, aber wunderschön. Ich habe dir ein Video geschickt von Blättern, die von den Bäumen gefallen sind, so in der leichten Brise und die Sonne ist aufgegangen hinten dran. Es war traumhaft.
Bei mir war es ein bisschen komisch, weil ich habe
ein bisschen cringe.
Ich bin ein bisschen cringe, weil ich habe Urlaub und ich muss tatsächlich jetzt so langsam überlegen, welchen Tag haben wir denn heute. Von daher, so war mein Start in die Woche. Es hat sich irgendwie so ein bisschen nach Sonntag noch angefühlt.
Das habe ich montags selten, dass ich überlege, welchen Tag wir heute haben.
Ja gut, ich habe Urlaub.
Urlaub oder nicht.
Na doch. Genau, das waren die drei Trends von heute.
Kommen wir zu den Updates. Da hast du was mitgebracht.
Genau, also da ich ja Gesellschafterin bin des Flyer Service Hahn, habe ich das jetzt so ein bisschen verfolgt, was da jetzt noch abging. Und das Coole ist, ein Hamburger Künstler, der Bobby Serrano heißt, der hat sich AfD-Müll, also diese Flyer, schicken lassen und hat daraus neues Papier geschöpft, um darauf Kunst zu machen oder ein Bild drauf zu malen aus diesem neuen Papier. Und er hat das über Fritz Kohler versteigert. Fritz Kohler, das war mir auch nicht so ganz bewusst, die machen viele solcher Aktionen gegen rechts, dass die irgendwie Kunst versteigern oder irgendwelchen Merch-Kram versteigern. Und so jetzt eben auch dieses Bild von dem Bobby Serrano. Und der Erlös des Kunstwerks, das jetzt versteigert wurde, wir haben leider nicht rausfinden können, was dabei rumkam an Kohle.
Das letzte, was ich gesehen habe, war 2600. Und das war aber, ich glaube, das war am Freitagabend oder Samstagmorgen. Mhm. Und die Versteigerung ging bis Sonntagabend. Also ich denke, dass da noch gut was draufgekommen ist.
Ja, genau. Und der Erlös dieses Kunstwerks, das geht an Sea-Watch, an die Sea-Watch e.V. Und so wie ich es mitgekriegt habe, legt Fritz Kohler auch noch 5.000 Euro drauf, was dann aber ans Zentrum für politische Schönheit gehen soll.
Auch keine so schlechte Adresse. Ja. Es gibt das auch im Video, habe ich gesehen, der Bobby Serrano, wie er die AfD-Flyer schreddert und daraus sein eigenes Papier schöpft, auch sehr sehenswert.
Und es ist auch echt ein total schönes Bild, ne? Also es ist so in seinem Style, man kann sich das mal angucken. Der hat einen Twitter-Account und auch einen Instagram-Account. Und das ist echt ein super schönes Bild. Und was ich jetzt mitbekommen habe auf Twitter, das habe ich eben noch gelesen, es ist wohl so, dass nicht nur dieses Bild jetzt versteigert wurde, sondern dass er auch überlegt, das als Kunstdruck machen zu lassen, dass sich das auch andere Leute leisten können.
Sehr schön. Ja. Das wäre vielleicht was für mein neues Büro, das ich bald kriege.
Ja, es ist wirklich ein super schönes Bild. Auch die andere Kunst von ihm ist total schön. Also mir gefällt es richtig gut.
Wo mir ja generell auch von dem Zentrum der politischen Schönheit Zentrum für politische, wie heißt es nochmal?
Zentrum
für politische Schönheit. Mhm. Die anderen Plakate auch gut gefallen. Flyer Service Hahn Plakate. Ich bin tatsächlich noch kein Teilhaber, aber das wollte ich auch mal noch machen. Über irgendwas bin ich gestolpert beim Auschecken. Ich wollte das eigentlich machen, aber irgendwas war. Ich
wolltest weiß du Weihnachten mit Höcke kaufen?
Nee.
Nein. Hat man auch machen können. Kann man auch, glaube ich, nach wie vor. Man kann noch Gesellschafter werden. Man kann sich da verschiedene Artikel des Flyer Service Hahn bestellen und wird somit Gesellschafter. Und ich habe das gemacht und dieser Artikel ist aber noch nicht angekommen, weil der Andrang so groß war, was ich total cool finde, dass da so viele unterstützen jetzt. Ja.
Na gut, also die schreiben nicht, wie groß der Andrang jetzt ist, aber
keine Ahnung.
Gehen wir davon aus, dass
auf jeden Fall hat es dazu beigetragen, dass es einfach mit der Auslieferung dieser bestellten Produkte, die man dort käuflich erwerben kann, dass es da einfach ein bisschen länger dauert jetzt. Hm. Und dass es nichts damit zu tun hat, dass sie das nicht auch ausliefern. Genauso wie die Flyer.
Und bei der Beteiligungsaktion geht es ja darum, den Anwalt zu finanzieren, das Zentrum für politische Schönheit brauchen wird, um sich gegen die AfD zu verteidigen. Mhm. Ich denke, dass wir da auch noch 2-3 Mal drüber reden werden.
Ja. Du hast auch noch was.
Ich habe auch noch was mitgebracht. Ja, wir haben beim letzten Mal, beziehungsweise die Bullshit Inge hat sich mit uns unterhalten über die Spritpreise, wie die angestiegen sind und was der Grund ist für das ansteigende Spritpreise. Und ich habe gedacht, das wäre eigentlich auch ein ausgezeichnetes Thema, um nochmal eine Brötchenfrage zu drehen. Ein kurzes Video, in dem ich mir so Fragen stelle und dann immer versuche auszurechnen, was da jetzt so dran ist an der landläufigen Meinung. Ne, man denkt ja, die Steigerung der Spritpreise, das hätte jetzt zu tun mit der Energiewende. Spoiler, nicht. Und das versuche ich im Video zu zeigen, warum das so ist und warum diese Steigerung, die wir im Moment haben, auf Rekord Höhen, warum die nichts mit der Energiewende zu tun hat, jedenfalls nicht direkt. Das Video ist ganz frisch. Ich werde es hoffentlich schaffen, da noch einen YouTube-Link in die Shownotes zu packen. Also das Video ist jetzt fertig, aber es ist noch nicht hochgeladen. Ich muss das irgendwie jetzt parallel mit dem Podcast hochladen und schnell noch eine Beschreibung da reinhacken. Mhm. Und dann haben wir das.
Aber versuch es ist sehr cool geworden. Ich durfte es ja schon sehen.
Ja, und die Bullshit-Inge war wieder dabei. Aus dem Wohnzimmer auch. Mit dem neuen iPad mit einem schönen Aufkleber drauf, der zum Selberdenken anregt.
Ja, stimmt.
Ich freue mich da immer, wenn ich da Sachen von Bullshit-Inge verwenden darf.
Die hat's auch echt drauf, ey.
Die hat's drauf. Heute ja leider nicht an Bord, aber der Kollege wird sie vertreten.
Genau. Der mindestens genauso gut ist. Oder schlecht, wie man es nimmt.
Bemerkenswert, würde ich sagen. Wir hatten uns vor 2 Folgen schon überlegt, mal über das Thema Impfen zu sprechen, ne?
Ja, das haben wir schon lange auf dem Zettel.
Das haben wir jetzt tatsächlich mal auch draufgelassen auf dem Zettel.
Ja.
Ja, dann tun wir das. Unterhalten wir uns über das Thema Impfen. Und zwar natürlich geht es da um Corona-Impfung, ne?
Ja.
Wir wollen auch so ein bisschen versuchen, links und rechts zu gucken. Aber natürlich geht es um Corona-Impfungen. Und dort vor allem um die mRNA-Impfstoffe. Ich kann das nie so schnell sagen. mRNA. Du
kannst auch einfach sagen, Messenger Ribonuclein Acid.
Nee, dann bin ich deutsch und sage mRNS. Das heißt nämlich dann Messenger-Ribonukleinsäure.
Du müsstest so. Da eigentlich sagen
Boten. Boten. Das genau. Habe ich aber noch nie gehört.
Boten, Ribonukleinsäure.
Ja.
Nee. Also jeder kennt das, diese Abkürzung mRNA, aber ich glaube tatsächlich, dass es sehr viel noch daran mangelt, zu wissen, wie das überhaupt funktioniert und was das überhaupt ist. Und vielleicht auch, wie eine Impfung an sich funktioniert. Ich glaube, da fehlt es einfach so. Also es gibt unfassbar viele Infos darüber im Netz, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass zu wenig davon verbreitet wird, was wirklich einfach erklärt wird.
Ne? Ja, und vor allem, weil es einfach auch zu viel Bullshit gibt darüber, ne?
Auch, ja.
Wenn irgendwo steht, eine Impfung, eine mRNA-Impfung, kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Mhm.
Und dann ist das ja erstmal eine Message, die in der Welt ist, aber dass das überhaupt gar nichts mit irgendwelchen Fakten oder Erkenntnissen aus Studien zu tun hat, das weißt du ja dann erstmal nicht. Ich weiß übrigens auch gar nicht, wo das Gerücht herkommt.
Ich habe keine Ahnung, vielleicht liegt das nah, wenn man mRNA hört, dass man dann auf DNA schließt, dann auf Erbgut schließt. Vielleicht ist das so entstanden. Ich habe keine Ahnung, wie es dazu kam. Ich habe es aber auch gelesen. Also ich keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, dass das tatsächlich die Runde gemacht hat und auch junge Frauen vor allen Dingen dann sehr verunsichert hat.
Ja, dann schauen wir uns doch mal an, wie der Impfstoff funktioniert, so ein moderner mRNA-Impfstoff.
Ja.
Wenn die Zelle ein Protein machen will, Proteine sind Werkzeuge sind Eiweiße und haben die Funktion von Werkzeugen sozusagen. Die kann man für die unterschiedlichsten Zwecke verwenden, zum Verdauen, zum Energie machen, zum Energie transportieren und umwandeln, zum Schleusen von irgendwas durch Zellwände und so weiter. Überall sind Proteine beteiligt. Und die Proteine, der Bauplan der Proteine ist in der DNA oder DNS abgespeichert. Die DNS, die Desoxyribonukleinsäure oder...
Dass du es gesagt hast.
Genau. Oder eben auf Deutsch ist es immer Säure, auf Englisch Acid. Die befindet sich im Zellkern, ist dort aufbewahrt, ne? Und jeder kennt das aus dem Biologieunterricht, 7. Klasse oder so. Bei der Zellteilung, da teilt sich dann irgendwann auch der der Zellkern und dann wird das so aufgefädelt, dass die DNA ist ein Doppelstrang und dann geht der eine Strang in das eine und der andere Strang in das andere und dann wird er wieder dupliziert und so weiter. Das kennt man alles, das passiert aber alles im Zellkern, ne?
Genau.
So, und wenn jetzt so ein Protein gebaut werden soll, dann nimmt quasi die Zelle nicht die DNA selber zum Abschreiben quasi, sondern aus der DNA wird erst RNA produziert, also Ribonukleinsäure. Und die Ribonukleinsäure kann aus dem Zellkern rausgehen. Aus ja. der werden dann ganz kurze Stückchen produziert, also so kurze Teile des Plans. Und genau das ist die mRNA. Die wandert dann an die sogenannten Ribosomen und an den Ribosomen werden die Proteine gebaut, nach den Vorgaben der mRNA. So, das heißt aber jetzt, das habe ich gesagt, dass die mRNA befindet sich nicht im Zellkern, die mRNA befindet sich im, nennt man das dann Zytosom, weiß ich nicht, also in der Zelle, aber in der nicht Zelle im selbst. Zellkern. Genau.
Beziehungsweise an der Zelle, ja.
So, und das ist ja schon das ganz große Ding, dass Leute meinen, wenn man da jetzt irgendwelche Art von Erbinformationen in die Zelle gibt, dann könnte man damit ja die Zelle umprogrammieren und irgendwas Schädliches wollen, ne? Hm. Die wollen uns umprogrammieren, ist ja was man öfter liest in Schwurbelkreisen. Das kann aber nicht passieren, denn diese Straße ist eine Einbahnstraße. Von DNA zu RNA zu mRNA ist eine Einbahnstraße. Das geht nicht rückwärts. Ja. Es gibt abgefahrene Viren, die können das rückwärts, aber die nennt man Retroviren, das ist aber mechanistisch dann schon so abgefahren, dass geben diese mRNA-Impfstoffe nicht her. Man weiß ja genau, was da drin ist, wie die aufgebaut sind und das wird mit denen nicht möglich sein, dass die irgendwas in den Zellkern einschleusen können, geschweige denn irgendwas so in den Zellkern einschleusen können, dass sich das da einbaut und dann irgendwas umprogrammiert. Das geht nicht. Ich wüsste nicht, wie man das bewerkstelligen sollte. So, und dann ist es jetzt bei dem Impfstoff genau so, dass da natürlich die mRNA eingebaut wird oder eingeschleust wird durch das Impfen in die Zelle, die kodiert oder die der Bauplan ist für ein Protein, das Coronavirus hat.
Genau, dieses das konnten Protein, die Wissenschaftler rausfinden. Genau,
das ist genau. kein Werkzeug der menschlichen Zelle, sondern ein Werkzeug des Coronavirus. Und dieses Werkzeug wird vom menschlichen Organismus als fremdartig erkannt. Dann schmeißt der menschliche Organismus seine Abwehrkräfte an und bekämpft diesen Eindringling. Ne?
Genau. Also um es ganz einfach zu erklären, durch die Impfung stellt die Zelle diese künstliche mRNA an der Oberfläche oder so ein Oberflächeneiweiß dann her, was der Körper als Eindringling erkennt.
Nicht ganz richtig. Die mRNA ist in dem Impfstoff drin.
Ja, genau.
So, und die wird in die Zelle eingeschleust und dort stellt die Zelle das Protein.
Genau, das Oberflächeneiweiß, ja.
Genau, normalerweise am Coronavirus.
Richtig, genau. Es ist ein künstlich hergestelltes.
Genau, genau. Ja.
Also es wird dadurch definitiv kein Erbgut verändert. Ne?
Nee, wird nicht und kann auch gar nicht.
Genau, die enthalten wirklich nur die Information dieses Coronavirus und das wird erkannt und dagegen entwickelt der Körper dann Antigene oder Antikörper.
Genau. Wenn irgendwann dann mal ein echtes Coronavirus kommt, dann kann sich der Körper daran erinnern. Dann sieht der dieses Werkzeug wieder und dann dann überlegt er, wie war das beim letzten Mal, als ich mich dagegen gewehrt habe und dann macht er das nochmal.
Genau, dann bildet er nochmal Antikörper, die sich dann an das Viruseiweiß dran knüpfen und das dann somit unschädlich machen.
Genau.
Da haben wir einen Link in den Shownotes dazu.
Richtig. Und es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten. Das wird auch teilweise falsch dargestellt. Ne? Die mRNA-Impfstoffe sind ja böse, weil die genbasiert sind. Und die anderen, zum Beispiel AstraZeneca, das sind die guten, weil die nicht genbasiert sind. Mhm. Das ist aber völliger Quatsch. Im Gegenteil sogar, denn die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und was waren das andere? Sputnik ist auch so einer und Johnson & Johnson.
Johnson & Johnson, genau.
Die enthalten sogar DNA und die werden sogar in den Zellkern geschleust.
Mhm.
Und diese DNA wird dann wiederum abgelegt. Die baut sich auch nicht in das menschliche Erbgut ein und das kann sie auch gar nicht. Aber die gehen quasi noch einen Schritt weiter als die mRNA-Viren. Die mRNA-Viren, Impfstoffe, die mRNA-Impfstoffe, die gehen nur ins Zellinnere, aber nicht in den Zellkern.
Ja.
Die DNA-Impfstoffe, die gehen in den Zellkern und werden dort abgelesen und stellen dann eben genau dasselbe Protein her. Es ist nur ein bisschen ein anderer Mechanismus.
Genau.
Aber nichts ist so sicher wie eine Impfung gegen Corona, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wird auch oft falsch dargestellt. Mir liegt immer ganz viel dran. Langzeitwirkung. Was ist eine Langzeitwirkung? Viele verstehen unter Langzeitwirkung, dass man sich heute impft und in 20 Jahren passiert irgendwas. Das ist so nicht. Eine Langzeitwirkung ist eine Wirkung, die lange Zeit anhält. Das heißt aber nicht, dass die nach langer Zeit überhaupt erst auftritt. Das gibt es bei Impfungen nicht. Sondern die tritt nach spätestens 6 Wochen auf und geht dann eben nicht mehr weg.
Ja.
Und weil das so ist, dass man bis 6 Wochen nach der Impfung noch irgendwelche Langzeitfolgen oder dass da noch irgendwelche Langzeitfolgen einsetzen können, weil das so ist, hat man die Testungen so angelegt, dass man da einen Beobachtungszeitraum von 8 Wochen sich ausgesucht hat. Martin Moder hat das sehr gut in einem Video dargestellt. Und wenn man sich die 8 Wochen anguckt und es passiert da nichts, dann gibt es keine Langzeitfolgen.
Ja.
Und die Studien zu den Impfstoffen, besonders beim BioNTech-Impfstoff, da wurden 40.000 Leute angeguckt und in der Studie untersucht und die wurden alle 8 Wochen nach der Impfung noch betrachtet.
Mhm.
Und was da nicht gefunden wurde, ist schon mal sehr, sehr selten. Ne? Also statistisch gesehen unter einem von 10.000. Seitdem wurden, ich glaube, auf der Welt, wie viele Milliarden? Ich glaube, 4 oder 5 Milliarden Dosen dieser Impfstoffe. Ich weiß jetzt nicht, wie viel auf BioNTech fällt, vielleicht 1 Milliarde oder so, jedenfalls super viele. Und es gibt keine Langzeitfolge, die jetzt noch nicht bekannt wäre. Kein Medikament auf der Welt wurde jemals so oft verabreicht, geschweige denn irgendeine Impfung.
Mhm.
Und was da passiert, ist mechanistisch vollkommen klar. Es gibt Nebenwirkungen, die eine Impfung haben kann. Es gibt auch Langzeitfolgen, die eine Impfung haben kann. Aber von denen ist heute bekannt, dass die statistisch so selten sind, dass das Risiko, die Krankheit sich einzuhandeln und an der Krankheit irgendwelche Nebenwirkungen zu haben, die drastischer sind oder schwere Krankheitsverläufe zu haben, dass das wesentlich gravierender ist als das, was die Impfung machen kann.
Definitiv.
Es gibt ja so ein paar Dinger bei den mRNA-Impfstoffen. Da ist es vor allem, glaube ich, die Herzmuskelentzündung, die da passieren kann, die da auftreten kann. Und bei den Vektorimpfstoffen ist es vor allem gewesen eine besondere Art der Thrombose.
Die Sinusvenenthrombose.
Genau. Das sind aber beides auch Nebenwirkungen der Erkrankung. Und wenn man sich die Erkrankung einhandelt, dann hat man immer eine wesentlich höhere Chance oder Wahrscheinlichkeit, sich diese Nebenwirkungen einzufangen.
Hm.
Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ich bin ja ganz allein zu Hause, ich gehe ja nie raus und ich kann mich nirgends anstecken. Das heißt, ich habe ja gar keine Wahrscheinlichkeit, überhaupt zu erkranken.
Hm.
Das ist tatsächlich ein Argument, ne? Deshalb ist die Impfentscheidung wirklich eine Einzelfallentscheidung. Und wenn jemand wirklich sagt, ich lebe so isoliert von allem oder ich habe aus irgendwelchen anderen Gründen, kann ich keinen Kontakt zu Corona haben, weil ich sowieso irgendwelche Masken tragen muss, weil ich irgendeine Vorerkrankung habe und deshalb sowieso das schwierig sein könnte mit der Impfung. Das muss man ernst nehmen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Aber wenn jemand sowas nicht hat, wenn jemand normal sich in der Gesellschaft bewegt und auch Kontakt hat mit anderen Menschen, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass er sich irgendwas Böses einfängt, wenn er ungeschützt ist.
Ja.
Ne? Ja. Natürlich hast du es auch so ein bisschen in der Hand, hast du die Wahrscheinlichkeit, dich mit Corona zu infizieren, auch so ein bisschen in der Hand, ne? Aber ganz ausschließen kannst du es nie. Und es sagt ja eigentlich jeder, der sich damit auskennt, du hast diesen Winter die Wahl, entweder du lässt dich impfen oder du kriegst Corona.
Ja. Ja.
So, und wenn das wirklich so ist, dass alle Ungeimpften Corona kriegen, dann kannst du das 1:1 vergleichen. Nebenwirkung der Impfung mit Nebenwirkung von Corona. Und da haben die mit Corona immer schlechtere Karten.
Ja. Zumal, es gibt ja wirklich wissenschaftlich gar nichts darüber, ne? Aber was wir wissenschaftlich haben, sind Studien zu Long-Covid. Und also ich frage mich dann, welches Argument da jetzt noch irgendwie großartig dagegen spricht, sich impfen zu lassen.
Ja. Also gerade bei den mRNA-Impfungen, ne? Du spritzt was in den Körper. Da passiert irgendwas. Also diese mRNA-Moleküle, die du in den Körper spritzt, die sind da einen Tag vielleicht. Genau. Vielleicht auch 2 Tage und dann sind die weg. Dann
ich glaube, das ist auch was viele abgebaut. Einfach nicht wissen, dass das abgebaut wird.
Ja.
Genau. Dass diese Immunantwort kommt und dass der Impfstoff an sich ja dann auch schon wieder abgebaut ist.
Ja. Und diese mRNA-Moleküle, das ist ja nichts irgendwie Fremdes, Künstliches. Die sind zwar künstlich hergestellt, aber das sind ja genau die mRNA-Moleküle, die der Virus nachher auch in den Körper einbringt.
Ja.
Ne?
Ja.
Und insofern diese Angst, dass da irgendein Schmu passiert und das ist so eine neue Technologie und die ist ja so wenig erprobt. Es war noch keine Technologie so gut erprobt wie diese, als sie eingeführt wurde. Das natürlich hat man noch nicht so viele Jahre Erfahrung, aber man hat so viele Fälle jetzt. Und
ja.
Ich finde, also wir sind jetzt bei dem Thema Risikoabschätzung. Ich finde, das ist auch das ganz große Ding, ne? Und ich habe mir überlegt, ob ich für diese Folge mir alles noch mal ganz genau angucken soll, ne? Alles genau abwägen soll, auch mit Zahlen unterfüttert und so.
Ja.
Aber das braucht man nicht. Dafür haben wir nämlich die STIKO und die STIKO macht genau das und das kann man auch genau nachlesen. Ne?
Ja.
Also die STIKO macht das und das Paul-Ehrlich-Institut macht das. Und es gibt sowohl die Impfempfehlung der STIKO, in der man genau nachlesen kann, in der genau die Quellen verlinkt sind, die Studien, auch wenn es mal Widersprüche gibt, dann sprechen die das offen an in der Empfehlung. Als auch gibt es dasselbe vom Paul-Ehrlich-Institut. Dort nennt es sich, ich glaube, Sicherheitseinschätzung oder sowas. Ja. Haben wir alles verlinkt.
Das kann man auch übrigens, ich muss hier mal gerade ins Wort fallen.
Sicherheitsbericht.
Es gibt vom Paul-Ehrlich-Institut, die machen auch Erhebungen über eine App. Also ich habe das, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die App heißt, weil ich jetzt länger nicht mehr befragt wurde. Aber alle, die geimpft sind oder noch werden, die können sich diese App vom Paul-Ehrlich-Institut runterladen. Und da gibt's dann in verschiedenen Zeiträumen immer Befragungen zu Nebenwirkungen, zu Reaktionen. Die kann man dann angeben, wenn man die hat. Also auch darüber erhebt das Paul-Ehrlich-Institut da Zahlen. Also ich habe das gemacht. Meine zweite Impfung liegt jetzt schon eine Weile hinten, also ist schon eine Weile her. Ich glaube im Juli oder so oder Juni habe ich die Zweitimpfung bekommen schon. Und es wurde dann in verschiedenen Zeitabständen nach Befindlichkeiten oder nach Reaktionen gefragt. Und ich glaube, die nächste Befragung ist dann nächstes Jahr im März bei mir. Also auch darüber werden Daten erhoben, was ich total interessant finde.
Ja, es ist aber schwierig, was man mit diesen Daten dann macht, ne? Denn das ist ja kein geeignetes Studiendesign, sagt man. Ne?
Natürlich.
Da ist nichts verblindet. Da werden nur Leute gefragt, die wirklich auch wissen, dass sie die Impfung gekriegt haben. Und die werden dann gefragt, ja, wie geht es dir? Und hast du Kopfweh? Das ist
sehr subjektiv. Ja, so. Klar. Ja.
Und die Einschätzung, also das wird erstens nicht verglichen mit einer Kontrollgruppe. Ne?
Nee,
also es gibt keine Leute, die nicht geimpft wurden, denen dieselben Fragen gestellt wurden. Ne?
Das stimmt. Aber ich denke, es ist ganz ähnlich wie bei Medikamenten, ne? Da kannst du ja auch die Nebenwirkungen über eine Plattform angeben. Es ist halt klar, ne? Es ist nicht so, es ist keine kontrollierte Studie.
Ja. Ne? Aber sagt das PAI auch, also das Paul-Ehrlich-Institut, auch in diesem Sicherheitsbericht. Da geht es auch auf die Daten aus der App ein.
Mhm.
Die Zahlen sind übrigens erschreckend gering. Ich muss ehrlich sagen, ich mache das auch nicht. Ich bin jetzt erst wieder darauf aufmerksam gemacht worden. Lange bevor ich mich selber impfen durfte, habe ich das irgendwo gelesen, habe ich gedacht, das ist eine super Sache, das machst du auch.
Ja.
Hatte das aber völlig vom Schirm verloren, als ich dann tatsächlich geimpft wurde. Mhm. Da wäre es schön gewesen, in diesen 3 Seiten Informationsmaterial, die man so kriegt, wenn da vielleicht auch irgendwo ein QR-Code gewesen wäre und nebendran gestanden hätte, scan das doch bitte mal und dann wirst du in 6 Wochen gefragt, wie es dir geht oder so.
Ja, wäre und, sinnvoll gewesen. Ich habe es tatsächlich damals auch nur durch Zufall mitgekriegt.
Ja. Aber wie gesagt, es gibt auch echte wissenschaftliche Studien, und zwar wie Sand am Meer mittlerweile, in denen ganz genau geguckt wird, wo kommt's her. Und es ist ja immer die Frage, ne? Wenn du liest ja bei Social Media diese Zahlen, ne? Es sind so viel 1000 Leute im Zusammenhang mit einer Covid-19-Impfung verstorben. Die Zahlen sind echt und die Zahlen stehen auch wirklich in diesen Datenbanken drin. Das heißt aber nur, dass bekannt geworden ist, dass jemand in einem Zeitraum von x Wochen nach der Impfung verstorben ist. An was der verstorben ist, steht da tatsächlich nicht.
Ja.
Und dafür brauchst du aber eben diese Studien, die vergleichen die eine Gruppe, die geimpft ist, mit der anderen Gruppe, die ungeimpft ist. Wie viele versterben in der ungeimpften Gruppe in diesem Zeitraum an der und der Krankheit oder an dem und dem, an der und der Nebenwirkung, und wie viele versterben in der geimpften Gruppe daran. Und das kann man vergleichen und dann kann man sagen, dann muss man so eine statistische Abschätzung machen, wie relevant ist das, ne? Kann das jetzt Zufall sein oder gibt es da wirklich Evidenz, dass es solche Nebenwirkungen gibt? Und alle diese Studien, die gibt es, und alle diese Studien stehen total transparent in diesem Sicherheitsbericht und in der Impfempfehlung der STIKO. Und ich sage mir, wenn diese, die übrigens unabhängig voneinander sind, ne, PAI und STIKO, ist RKI, und wenn diese beiden das gemacht haben und kommen zur selben Sicherheitseinschätzung, warum soll ich mir das dann nochmal alles angucken? Ich kann das alles nachvollziehen, wenn ich will. Ich habe mir einzelne Sachen angeguckt und habe dann auch in die Studien reingeguckt. Und wie gesagt, ich war super überrascht, dass da auch widersprüchliche Studien genannt werden. Ne? Da wird gesagt, einerseits kommen die zu dem Ergebnis und die anderen zu einem anderen Ergebnis. Und das müssen wir dann so wichten. Und dann müssen wir davon ausgehen, dass aber das kann jeder nachvollziehen, der es will.
Das ist das Ding. Der es will und der es auch lesen kann. Das ist das Ding. Ich glaube einfach, dass bei ganz vielen Leuten die Angst einfach da ist, weil es wirklich an, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, leichter Aufklärung fehlt. Ne? Also du setzt dich hin und liest Studien, ich setz mich hin, lese Studien. Vielleicht auch, weil wir beide beruflich damit zu tun haben und es sowieso irgendwie ein bisschen gewohnt sind, sowas zu lesen. Aber die breite Masse ist das eben nicht. Und ich, also von daher, ich kann schon nachvollziehen, warum manche da noch irgendwie Bedenken haben. Ne? Diese Masse an Informationen, die man bekommt, die erschlägt einen ja auch schon fast, ne? Und dann wirklich zu wissen, was suche ich mir jetzt wo raus? Ich glaube, das ist einfach noch das große Problem. Es gibt mit Sicherheit welche, die definitiv einfach aus purem dagegen keine Impfung haben wollen, einfach weil sie prinzipiell anti-alles sind. Aber ich glaube, es gilt jetzt da irgendwie noch so ein bisschen, die Menschen zu überzeugen, die einfach noch verunsichert sind, weil sie sich nicht genügend aufgeklärt fühlen.
Ich habe ja Schätzungen gelesen, dass 95% derer, die jetzt noch nicht geimpft sind, gar nicht pauschal gegen das Impfen sind.
Ja, das denke ich mir nämlich auch.
Also entweder sind sie unorganisiert oder faul oder haben einfach keine, sind nicht sensibel dafür. Ne, das gibt es wirklich.
Ja.
Und das ist auch gar nicht so selten. Und die wirklich pauschal dagegen sind, die sagen, nee, das mache ich nicht. Ja. Die wollen uns nur irgendwelche, weiß ich nicht, die wollen uns manipulieren oder was auch immer. Oder da will nur die Big Pharma Geld damit verdienen. Die sind in der absoluten Minderheit.
Das denke ich auch.
Wenn wir alle bis auf die erreicht haben, dann haben wir die Herdenimmunität kriegen wir wahrscheinlich aus anderen Gründen nicht. Aber dann haben wir aus der Impfung das rausgeholt, was rauszuholen ist.
Auf jeden Fall.
Das ist eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung dafür, dass die Pandemie endemisch wird. Ne? Dass also,
ja.
Wir werden das Virus nicht loskriegen. Das mit einer Herdenimmunität wären wir das vielleicht irgendwie losgeworden, aber wir werden die Herdenimmunität nicht erreichen aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil das Virus mittlerweile zu ansteckend ist. Mhm. Zweitens, weil die Impfung keine vollständige Immunität verleiht. Ne, man kann das Virus immer noch kriegen und weitergeben.
Ja.
Und auch selber sogar noch erkranken zu einem gewissen Prozentsatz. Deshalb werden wir das nicht loswerden, aber wir müssen die Voraussetzung dafür schaffen, dass wir gefahrlos das Virus endemisch werden lassen können.
Mhm.
Und das ist ja das, was im Moment passiert. Es wird jetzt wieder eine Welle geben, die hat gerade begonnen. Wir sind wieder, heute sind wir bei 110. Wenn wir erscheinen, werden es möglicherweise schon 120 sein. Das kann gut sein. Und Tendenz stark steigend. Und wir haben im Moment keine amtierende wir haben bis Mittwoch noch eine amtierende Bundesregierung, dann ist die nur noch geschäftsführend im Amt. Und da sehe ich nicht, dass irgendwas passiert. Spahn, von dem ich über weite Strecken in der Pandemie sehr viel gehalten habe, der dreht völlig am Rad jetzt, meiner Meinung nach.
Ja.
Durch die Aufhebung der nationalen pandemischen Lage.
Es ist unerklärlich.
Hat Potenzial, aus dem Ruder zu laufen. Und es ist ganz, ganz einfach so, dass diejenigen, die noch nicht geschützt sind, die können das genauso kriegen wie vorher. Das sind vielleicht nur noch ein Viertel so viel, wie es vorher waren. Aber wenn die alle gleichzeitig krank werden, dann reichten die freien Betten in den Krankenhäusern auch nicht.
Ja.
Und wenn man das weiterlaufen lässt, exponentiell, was man im Moment tut. Im Moment wächst das exponentiell und verdoppelt sich alle 10 Tage ungefähr. Dann werden wir es mit genau diesem Problem zu tun haben. Okay. Und es ist eigentlich das, also man hätte es dann auch wieder wissen können.
Leider ja.
Was natürlich passieren wird vorher. Wir werden dann nochmal einen Lockdown kriegen. Und dann wird das Geschrei aber auch wieder groß sein.
Hm.
Und Akzeptanz wird es schon gar keine geben.
Ja, das ist das große Problem.
Es wäre
es
dann
wird einfach das
gewesen.
Das Vertrauen ist einfach, glaube ich, auch größtenteils weg.
Und ich weiß jetzt gar nicht, ich wollte das noch so ein bisschen raussuchen, aber in der saarländischen Presse findet man da sehr wenig. Aber ich habe doch mit einem Ohr gehört übers Wochenende, dass im Saarland die Maßnahmen, was draußen Aktivitäten angeht, dass die vollkommen aufgehoben wurden. Stimmt das? Also,
ich habe auch sowas gehört. Ich kann es jetzt nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, aber ich habe auch sowas gehört, dass das in den nächsten Tagen so kommen soll.
Denn das wäre dann der endgültige Klamauk, ne?
Ja.
Wenn du ins Stadion gehen kannst, brauchst keine Maske mehr zu tragen und dann auch nicht mehr getestet zu sein. Ich hoffe, dass ich mich da verhört habe, aber
ich habe es auch gehört. Ich habe es aber nicht weiter nachgeprüft.
Es ist Wahlkampf im Saarland, ne? Im März wird gewählt.
Stimmt.
Und Also das, ich, ne, ich
macht einen sprachlos, ne?
Jedes Mal, wenn ich überlege, wen ich überhaupt noch wählen kann im Saarland, da wird die Luft sehr dünn.
Ja, ja. Es ist schon krass. Also ich kann es auch vor dem Hintergrund, dass auch nach wie vor, also die Kinder immer noch nicht geschützt sind, die unter 12-Jährigen. Also es macht für mich so überhaupt keinen Sinn. Es spricht so viel dagegen. Wir haben dreistellige Inzidenzzahlen. Wir haben noch keine Zulassung für den Impfstoff für die unter 12-Jährigen. Es ist so irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen an wie das Handtuchwerfen kurz vor Schluss.
Ja.
So.
Und man kann das, also man kann das argumentieren, dass wir den Kindern das nicht antun müssen, ne? Den ganz Kleinen jetzt, ich hatte am Wochenende eine Diskussion, ob es wirklich denn sein muss, dass man die ganz Kleinen dann im Kindergarten mit Lolli-Tests testet und was das denn für Auswirkungen hätte, wenn das Kind dann wirklich positiv ist, dann müsste die Mutter ja auch in Quarantäne oder die Eltern und wenn es denn dann eine alleinerziehende Mutter wäre und Und ja, ich glaube aber trotzdem, dass das notwendig ist, solange man eben diese Impflücken immer noch so weit offen hat.
Ja, das sehe ich leider auch so.
Solange es immer noch, ich meine, die Kleinen haben, das haben wir auch schon besprochen, die haben ein geringeres individuelles Risiko. Aber solange die Gesellschaft noch so offen ist für die Gefahren, die diese Pandemie mit sich bringt, also solange wirklich die Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems im Raum steht, solange können wir nicht alles fallen lassen. Mm-mm.
Nee, das ist völlig absurd.
So. Aber und gut. Auf uns hört schon wieder keiner, ne?
Wir haben ja nichts zu melden.
Wir sollten eine Partei gründen vielleicht. Ja. Königin von Deutschland Partei. Da das wäre sowieso schon, für KVDP.
Schon okay, ich habe schon öfter drüber nachgedacht, so eine Partei zu gründen, ja.
Da hast du mich noch nicht gekannt.
Stimmt. Das stimmt. Da habe ich auch ganz andere Parteien gegründet.
Wie viele Parteien hast du schon gegründet?
Ich habe auf jeden Fall schon zwei Parteien, imaginäre Parteien gegründet mit Freunden.
Aha.
Aber wir sind nie an den Start gegangen.
Hat der Namen gehabt?
Wir hatten mal die Tine Armee Fraktion. Das ist aber lange, lange her. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was das ist.
Ja, natürlich. Also hast du heute auch gar nicht mehr mit dem Gedankengut. Lange her.
Es ist sehr, sehr lange her und ich weiß auch gar nicht mehr, also es war zu Abi-Zeiten auf jeden Fall. Ich möchte jetzt auch keinen Namen verraten, wer da noch alles dabei war, aber ich kann ja nicht mehr sagen, warum, wieso wir da diese Partei gegründet haben. Keine Ahnung. Egal, Themawechsel.
Das war jetzt eine.
Das war eine. Die andere fällt mir nicht mehr ein. Das ist aber noch nicht so lang her. Egal. Egal, aber lass uns eine Partei gründen. Genau.
KVDP und wir suchen noch einen Schatzmeister. Ich glaube, ab wie viel Personen kannst du, wie viel
vor allen Dingen suchen wir erstmal noch Mitglieder. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ab zwei Personen kannst du eine Partei
gründen. Vielleicht brauchen wir gar keine Mitglieder.
Oh nein.
Wir zwei. Kannst du doch alles, du machst du alles virtuell. Du kannst doch bei Instagram Follower kaufen.
Du, ich, Ingo und
also
Inge.
Du musst, genau, sind wir schon vier.
Sind wir schon zu viert.
Du musst, obwohl die wollen wir eigentlich gar nicht.
Die müssen wir nur richtig lenken irgendwann mal.
Das können wir versuchen. Aber wir brauchen Unterschriften dann. Wir brauchen irgendeine Art von Unterschrift. Aber da schreiben wir drauf. Hiermit unterschreibe ich für, dass Jens Spahn ein Blödi ist und alle anderen auch.
Und dann brauchen wir so Werbegeschenke auch.
Kugelschreiber.
Kugelschreiber ist total cool.
Nee, die haben die anderen. Gewürze.
Gewürzgläschen.
Das ist aber teuer.
Anderes Thema, ja.
Ich verstehe, ja.
Stimmt, ja.
Das gab's schon mal. Ja, erzähl. Ich weiß es ja.
Ach so. Ach so, ja, das ist ja jetzt schon vorbei eigentlich. Aber es war vor der Wahl so, dass ich bei einer Patientin auf dem Küchentisch ein Werbegeschenk der Frauenunion gesehen habe mit dem Konterfei von, genau, Frauenunion FU mit dem Konterfei von Nadine Schön und stand dann halt da FU Nadine Schön, zwar ein Gewürz für die Küche und scheint so ganz unterirdisch. Also es war so das Wahlgeschenk aus der Hölle.
Ja. Nadine Schön kann ja, ich finde sie ja, also sie hat irgendeine Art von Schönheit, so nach außen, ne? Aber sie kann auch ziemlich gruselig sein. Mhm. So das Video, das du mir mal geschickt hast.
Mhm. Ja, der Gesichtsausdruck macht mich manchmal so ein bisschen.
Indem sie ängstlich erklärt hat, dass sie zwar letzte Woche noch gesagt hat, dass sie auf keinen Fall mehr was mit Politik machen will, weil ihre Familie sie so sehr braucht auch, und dass sie aber jetzt wieder was mit Politik macht. Denn wenn man schon mal die Chance hat, in der Politik weiterzumachen, dann macht man das natürlich.
Und sie ja auch für dieses Amt kandidiert hatte eigentlich, ne?
Ja, genau.
Ja.
Als sie noch nicht gewusst hat, dass die Familie sie braucht.
Ja.
Schön.
So war das mit dem Gewürzglas, schön.
Mhm. Richtig, das machen wir nicht.
Nee.
Hast du gewusst, dass dass Corona gar nicht schlimmer ist als die Grippe?
Ich habe da irgendwas schon wieder gehört. Ja.
Hast du gelesen?
Also jetzt nach fast 2 Jahren, dass das immer noch die Runde macht, ist unglaublich.
Mhm.
Wirklich unglaublich. Aber ja, ich habe es auch gelesen.
Bullshit Ingo hat da was gelesen bei Twitter von Professor Homburg.
Mhm.
Ich kann das ja leider nicht mitlesen. Er hat mich mal geblockt.
Echt?
Nach einer, Auseinandersetzung.
Ach komm.
Ich weiß gar nicht. Da war es ihm, glaube ich, irgendwann zu faktenbasiert.
Ach, dann hätte ich dir ja noch ein paar Screenshots schicken können. Du kannst ja gar nichts mehr sehen jetzt.
Ich kann leider von Homburg gar nichts mehr sehen, nein.
Mm, das ist aber schade.
Ja.
Das ist aber so schade. Ich glaube, du hast nichts verpasst.
Naja, also vorher war es ja auch irgendwie, ich sag mal, er arbeitet auch mit Wiederholungen. Ne?
Mm.
So auch in diesem Fall. Er hat nämlich schon wieder mal sich ausgelassen über Übersterblichkeit. Und Bullshit Ingo hat es gelesen. Wir erklären das jetzt nicht nochmal, wie es funktioniert mit Bullshit Ingo. Nee. Nur die eine Information, ich werde Bullshit Ingo sein. Es ist ein Rollenspiel. Name ist bei mir Programm und ich komme mit dem Satz aus diesem Spiel raus. Das ist so, so war ich Bullshit Ingo heiße.
Mhm.
Los geht's.
Tine, ich habe da was gelesen im Internet.
Oh je.
Kennst du den Professor Dr. Homburg?
Ja, den kenne ich.
Das ist ein Professor und der ist von einer Universität, Hannover. Und der ist auch total bekannt. Also was der sagt, das hat wirklich Gewicht.
Ist das so?
Und der hat sich jetzt mal angeguckt, also der ist ein Professor, der sich mit Zahlen auskennt. Ich glaube Wirtschaft oder sowas hat er mal oder macht der, ne?
Mhm.
Und also der ist wirklich gut.
Und erzähl.
Ja, lass mich mal ausreden. Und der hat sich angeguckt, wie das mit der Übersterblichkeit ist. Und der hat jetzt rausgefunden, dass die Übersterblichkeit in dem Jahr 2020, in dem Jahr alle Corona hatten und so viele ja angeblich an Corona gestorben sind, ja über 90.000 liest man ja manchmal, ne, dass das gar nicht sein kann. Denn wir haben da gar keine Übersterblichkeit. Das heißt, in dem Jahr, wo wir die letzte große Grippewelle hatten, da sind viel mehr Leute gestorben als im letzten Jahr, wo jetzt Corona angeblich so schlimm war. Frage ich dich mal, also wenn doch an Grippe viel mehr Leute sterben als an Corona, dann ist doch Grippe scheinbar auch viel schlimmer als Corona.
Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? 2018, das war das Jahr der schlimmsten Grippewelle seit 30 Jahren. Hat er auch mal geguckt, wie es 2019 ausgesehen hat? Statistiken mal angeguckt und diese Statistiken, die er da gepostet hat?
Ja, das habe ich gesehen, das hat doch der Homburg gepostet, Professor Dr. Homburg.
Aber du hast auch gesehen, dass er nur die Kalenderwoche 1 bis 39 gepostet hat, ne? Dass er da irgendwie so ein bisschen...
Professor Dr. Homburg, der weiß schon, warum er das so macht, weil das Jahr hat 52 Wochen und wenn ich da 1 bis 39 nehme, dann ist das schon mehr als
da
die
Hälfte.
Da waren
aber und die Stromsterbezahlen ja, Ende 2020 dann auch gar nicht dabei.
Nein, der
ne?
wollte das ja mit diesem Jahr hier vergleichen. Und
ja,
da
aber der kann doch dann nicht
39.
einfach nur die ersten Kalenderwochen vergleichen. Wieso
ja, aber
das
sonst
dann
kannst
gehen?
Du doch das aktuelle Jahr gar nicht mit vergleichen.
Du hast auch, also 2020 und 2021 hatten wir ganz strikte Corona-Maßnahmen mit Lockdowns und so weiter
ja,
und
ja,
so fort.
Ja, also
ne?
Das ist ja die Höhe, ne? Obwohl Corona gar nicht schlimmer ist als die Grippe, hatten wir dann noch diese Maßnahmen.
Genau, dann hatten wir diese Maßnahmen und deswegen sind die Zahlen vielleicht ein bisschen niedriger. Ne? Also der Professor Dr. Homburg,
nein,
schraubt sich das auch dann so, wie er es braucht.
Professor
dann wird da
Dr.
so eine
Homburg.
Kleine X-Achse, wird dann einfach mal ein bisschen weiter unten angeschnitten. So hat er das
wie?
Gemacht. Ne? Du
Wo
kannst,
wird
also,
denn da,
wenn
ich habe
ja
nichts
wirklich,
gesehen, dass da was angeschnitten
genau,
ist.
Genau, also er hat ja
das war
wirklich
eine
einfach
ganze
nur
Grafik.
Die Zahlen, nein, hat er nicht, er hat ja einfach nur die Zahlen aus der Kalenderwoche 1 bis 39 gezeigt und er hat auch diese
ja,
ganzen...
Ja, wir sind ja erst bei 39. Wie kann der
aber
kann
er
doch
kann
keine
doch
Zahlen
nicht ein
bringen,
ganzes Jahr
gibt.
Vergleichen, er kann doch nicht, er hat doch das aus dem Jahr 2020 auch genommen und er kann
ja,
doch nicht ein komplettes
2020 auch nur bis Kalenderwoche 39.
Und du gehst mir so auf den Sack.
Warum?
Das ist einfach ganz gruselig, was dieser
Professor
Mann macht.
Professor Dr.
Jeder,
Homburg
ja, Professor
ist ein
Dr.
angesehener,
Homburg.
Ein angesehener Wirtschaftswissenschaftler von einer Universität.
Er hat auch zum Beispiel eine Strafanzeige bekommen, ne? Weil er einen Arzt beleidigt hat.
Ja, weil die
hat.
Alle unter einer Decke stecken. Damit hast du es doch wieder. Professor Dr. Homburg bringt Zahlen, die man wirklich nicht widerlegen kann. Er ist sogar noch so ehrlich zu sagen, dass die sich nur auf Woche 1 bis 39 beziehen, weil der ja gar nicht sehen kann, wie das
genau,
Jahr jetzt
das
noch weitergeht.
Das war alles auch noch vor dem Impfstart und, ne?
So. Und der bringt die Zahlen und wird dann noch verklagt dafür.
Ja, wahrscheinlich zu Recht.
Wahrscheinlich, weil er die X-Achse angeschnitten hat. Und ich habe nichts gesehen, dass da was angeschnitten ist.
Oh, meine Nerven. Meine Nerven.
Bist du schon müde?
Du kannst doch nicht ein Jahr, in dem es unfassbar viele Grippetote gab, nehmen und das mit einer Woche 1 bis 39 vergleichen in einer Zeit, in der strikte Corona-Maßnahmen stattgefunden haben. Ein Jahr, in dem es seit 30 Jahren massiv Grippetote gab.
Aber darum geht's doch, das zu sehen. In dem einen Jahr hast du unheimlich viele Grippetote und da gab es keine Maßnahmen. In dem anderen Jahr hast du angeblich irgendwelche Corona-Fantasiezahlen, aber man sieht sie nicht. Und trotzdem werden Maßnahmen erlassen. Und jetzt ja, ich habe schon wieder jetzt gehört, dass jetzt schon wieder von einem Lockdown gesprochen wird. Mhm. Ja, wo sind wir denn
hast
hier?
Hast du dir mal vielleicht überlegt, dass es weniger Zahlen gibt, weil Leute geimpft werden, weil es Maßnahmen gibt.
Die Impfung, die wird doch gar nicht.
Mach mal jetzt das nächste Thema auf.
Ja, die wirkt nicht. Das ist so. So war ich Bullshit-Ingo heiße.
Dieser Typ, der macht mich so wahnsinnig.
Ach, ich hatte voll Bock heute.
Ich hab's gemerkt. Ich hab's echt gemerkt. Das ist so, irgendwann an dem Punkt steigst du aus und denkst mir, rutsch mir doch den Buckel runter. Unfassbar, ja.
Es gibt einen hervorragenden Volksverpetzer-Artikel über diesen Tweet von Professor Dr. Homburg, der übrigens gar nicht mehr an der Uni ist,
ja.
Weil sie den nämlich rausgeschmissen haben.
Mhm. Und das Coole ist, dass auch also die Statistiken, die er verwendet hat, die waren von Destatis und die, also das Statistische Bundesamt hat in einem Tweet, der 7 Stränge lang ist, auch gegen ihn geschossen. Also die haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ne?
Ja. Wahrscheinlich können die jetzt auch nichts mehr lesen.
Nee, die sind auch blockiert worden.
Das ist gut möglich.
Ja, wir haben es in die Shownotes gepackt. Kann man lesen, geht ganz schnell. Ist sehr interessant, aber es ist so krass. Es
und
ist so
kurzweilig.
Krass. Ja, sehr. Sehr. Aber krass, wirklich immer noch nach fast 2 Jahren Pandemie, dass so ein Rotz verbreitet wird. Mich macht das so wütend. Es gibt
ja,
also auch in meinem Umfeld, es gibt nach wie vor noch Leute, die sagen, naja, ist ja immer noch so wie eine Grippe, ne?
Aber das ist wirklich so, ne, wenn man das, ich empfehle dieses Ingo-Spiel auch mal zu Hause zu machen, denn da, also das ist wirklich so super einfach so zu argumentieren, weil das alles so schön einfach ist.
Es ist easy peasy und es ist einfach.
Ganz einfach Schubladendenken, es gibt so eine Wahrheit.
Du weißt,
die
was
Wahrheit
ich auch
ist, dass
glaub,
Corona
was es ist.
Total harmlos ist und darauf kannst du alles argumentieren.
Aber weißt du, was ich auch glaube, was da viel mitspielt, ist, wenn du die Augen so zumachst vor Sachen, ne, wenn du dich einfach verschließt, ohne, also so, dass du dich halt gar nicht damit auseinandersetzen musst, dann fährst du vielleicht auch per se, also in dem Moment oder für einige Momente, vielleicht ein bisschen besser. Also zumindest denken die Leute das, ne? Die denken einfach so wie kleine Kinder, so ich mach die Augen zu und dann sehe ich es nicht. So.
Ja, ne? Ja, so Verschwörungstheorien oder Schwurbeleien, die liefern immer sehr, sehr leichte Antworten,
ja,
irgendwelche Unbequemlichkeiten zu erklären. Mhm. Ne?
Du findest das total easy, da in diese Rolle reinzuspringen, ne?
Ja, es ist immer einfacher zu erklären, dass ein Lockdown scheiße ist, wie zu erklären, dass ein Lockdown aus den und den Gründen unvermeidlich ist.
Vor allen Dingen,
oder
wenn man
sogar
einfach so auf diesem Standpunkt beharrt. So.
Genau.
Ohne jegliche Substanz dahinter. Ja.
Also was, das ist ja jetzt.
Ja, ja.
Ich weiß, wie es gemeint ist.
Ja.
Es gibt noch einen anderen, einen Promi, der auch so ein bisschen auf seinem Standpunkt beharrt. Ne? Da sind wir wieder beim Thema Impfung.
Genau. Wir hatten es ja vorhin schon in den Twitter-Trends. Da ist Kimmich ganz oben und auch schon den ganzen Tag ist er ganz oben. Und zwar aus dem Grund, weil er gesagt hat, er lässt sich nicht impfen. Erstmal nicht zumindest, weil er sich noch nicht so ganz sicher über die Langzeitfolgen ist. Ne? Also ich habe darüber nachgedacht, heute den ganzen Tag und beim Spazierengehen im Wald. Und der fällt für mich so unter diese, ich nenne das jetzt so langsam die armen Seelen, die einfach so verängstigt immer noch sind und irgendwie, ja, so verunsichert sind, weil es muss ja eigentlich gar nicht sein, ne? Er hat aber auch gesagt, er schließt nicht aus, dass er sich nicht in nächster Zeit noch impfen lässt. Ja.
Ich kenne auch vom Hörensagen solche Fälle, die sagen, wir warten jetzt auf den Totimpfstoff.
Ja.
Aber warum?
Ja, eben.
Was ist an einem Totimpfstoff per se besser wie an einem Vektorimpfstoff oder einem mRNA-Impfstoff? Mhm. Die Technologie gibt es schon länger. Das ist
ja, eben. Also, ich frage mich halt, ob ich glaube einfach, dass es so dieses generelle Vertrauen ist. Und wenn jemand jetzt keinen mRNA-Impfstoff haben möchte, dann wird der sich auch keinen Totimpfstoff, also einen die Antikörper spritzen. Warum? Ne? Also die Argumentation wäre ja dann die gleiche. Ne? Also es ist ja so, das ist dann ein Totimpfstoff, der gerade erst entwickelt wurde. Also das sind ja eigentlich alles Argumente, die genauso dagegen sprechen könnten.
Wenn ich mal die Gelegenheit hätte, mit Joshua Kimmich mich zu unterhalten, dann würde ich ihn mal fragen, was seine letzte Tetanusimpfung für eine Technologie war.
Ja. Ja, eben.
Seine Masernimpfung.
Ja, was ich ganz krass finde, das habe ich bei Twitter zufällig gesehen. Und zwar war das von einer Ärztin ein Tweet, die auf der Onkologie arbeitet. Und da, also es hat auch die Süddeutsche einen Zeitungsartikel gehabt, dass Kimmich vor ein paar Tagen eine Kinderpalliativstation besucht hat. Ist natürlich auch ein bisschen grenzwertig. Also wenn ich ein Kind hätte auf irgendeiner Palliativstation, dann wollte ich nicht, dass da irgendeiner ungeimpft reinspaziert. Andere Stimmen sagen halt, dass er ja getestet ist und dass auch Geimpfte trotzdem das Virus weitergeben können. Trotzdem, also auf solchen Stationen darfst du nicht mal einen Blumenstrauß mitbringen, weil dieser Blumenstrauß irgendwelche Erreger einschleppen könnte, ne? Mhm. Und ja, da war der Herr Kimmich, weil er irgendeine Aktion, also irgendeine
ich hab was gehört.
Kindern Mut machen oder so heißt diese Aktion, ja.
War das nicht dieses Wir kicken Corona?
Oder
war das ja, nochmal genau. Was anderes?
Das ist was anderes. Also diese Aktion heißt Kindern Mut machen und dann haben die da Geschenke mitgebracht. Aber er ist auch natürlich, also die Fußballer haben dieses Wir kicken Corona initiiert.
Ja.
Ja. Ja.
Da kommt einem natürlich direkt wieder Karl-Heinz Rummenigge, der ja mal gefordert hat, dass die Fußballer zuerst geimpft werden sollen oder bevorzugt geimpft werden sollen, um als Vorbild dienen zu können. Ne?
Ja, ja.
Jetzt sieht man, wie weit wir sind als Vorbilder.
So ist
oder
es.
Oder wie gut wir damit beraten sind, uns Fußballer als Vorbilder auszusuchen.
Ja, aber wie gesagt, also ich finde, ob ich was? Ob ich
du einen Fußballer als Vorbild hast oder mal hattest.
Hab ich dir das schon mal erzählt? Nee, also pass auf. Ich habe es mal in einer Podcast-Folge von meinem Chilmer alte Podcast erzählt. Und zwar hatten wir ja früher nix, ne? Und da waren so Aufkleber.
Wir hatten ja nix
so in den 80ern.
Ja.
Aber was wir hatten, war Hanuta mit diesen Aufklebern. Und es war immer voll cool, überhaupt Aufkleber, generell Aufkleber zu bekommen und die auf irgendwelche Möbel zu kleben. Und ich hatte tatsächlich keine Ahnung von Fußball, wie heute auch immer noch nicht, aber ich hatte Guido Buchwald am Kopfende meines Bettes
Guido kleben. Buchwald war ich auch immer Fan.
Rudi Völler klebte über meinem Kopf am Kopfende des Bettes. Wer denn noch?
Jürgen Klinsmann ja wohl,
oder? Der Klinsi auch. Ja, diese ganze Riege, also war glaube ich WM, EM, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir die alle so schön oben am Kopfende entlang geklebt. Aber wie gesagt, ich habe, also ohne Scheiß, wer mit mir Fußball guckt, tut mir echt leid. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball und ich habe auch gar kein Idol. Ja.
Und jetzt schon gar nicht mehr.
Nee, aber weißt du, ich meine, das... Also irgendwie bildet das ja auch nur so die Bevölkerung dann auch wieder ab, ne? Also wir haben da Fußballer, die...
Ach, das glaube ich aber nicht, dass Fußball die Bevölkerung abbildet.
Nein, nicht Fußball. Aber diese Mannschaften oder diese Menschen in diesen Mannschaften, es spiegelt ja einfach auch nur, also auch der Kimmich spiegelt halt einfach einen Teil der Bevölkerung. Natürlich ist der in einer ganz anderen Position und er sollte diese Position tatsächlich nicht dafür nutzen, irgendwie Zweifel an der Impfung zu äußern. Also auf der anderen Seite, jo, steht's auch jedem zu irgendwie, ob er jetzt im Rampenlicht steht oder nicht, irgendwie seine Meinung dazu sagen zu dürfen.
Auch wenn ja, es ist ja wirklich so, ne, wenn die Leute jetzt alle ungeimpft ins Stadion dürfen.
Jo.
Also wenn es wirklich so ist, dass die ungeimpft und ungetestet, das werden wir vielleicht in der nächsten Folge was drüber sagen können.
Ich glaube, noch ist ja 2G, ne?
Ja. Im Stadion 2G? Das
ich meine, ich sowas gelesen.
Also im Saarland ist, glaube ich, nirgends 2G.
Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich meine, sowas gelesen zu haben. Auch im Kontext mit dieser Kimmich-Sache.
Das schauen wir uns fürs nächste Mal an.
Ja, ja. Genau.
Wieder, wo man jetzt wie Fußball gucken gehen kann. Falls wir, also, wir könnten mal zusammen ins Stadion gehen.
Ole, ole. Da bin ich sofort dabei.
Grenzerfahrung.
Warum?
Warst du schon mal im Stadion?
Ich war noch nie mein Vater hat mal bei den alten Herren gekickt. Da war ich mal in einem Fußballstadion, aber ich.
Das letzte Mal, glaube ich, als Altvorweiler gegen Neuvorweiler.
Ich war noch nie in einem Fußballstadion. Also in so einem großen...
Kreisliga B und Kreisliga A, da ging es um den Aufstieg respektive Abstieg, Relegationsspiel.
Geil.
Hat Altvorweiler verloren.
Geil. Also bei uns in Steinwurfnähe ist ein Fußballplatz und da geht es sonntags immer rund. Aber wie gesagt, ich habe...
Werden da Steine geworfen?
Was? Nee, ich werfe ab und zu mal... Nee, Quatsch. Ja. Nee, aber man hört's halt. Und ich denke mir dann immer so, mein Gott. Also ich habe halt wirklich gar nichts da dran. Und ich verstehe es auch nicht, was so an diesem Fußball so geil sein soll.
Lass uns das mal rausfinden. Wir machen mal eine Grenzerfahrung. Und
gehen mal ins Fußballstadion.
Vielleicht finden wir ein paar Interviewpartner, die uns Fußball erklären.
Ja. Für ein Konzert würde ich jederzeit in ein Fußballstadion gehen. Wenn es nicht gerade Helene Fischer ist, die das Fußballstadion füllt, dann ja.
Ach, die Fußballstadion spielt die doch nicht, die macht doch größere Dinge. Stimmt. ZDF-Fernsehgarten und sowas. So Kaliber.
Sehr, sehr geil. Jetzt sind wir völlig vom Thema abgekommen. Ich habe nämlich noch was Cooles. Und zwar ist das ein älterer Beitrag schon vom Bayerischen Rundfunk. Und dieser Beitrag, also um jetzt nochmal zurückzukommen auf diese Impfsache und weg vom Fußball, wovon ich halt, wie gesagt, keine Ahnung habe. Es gibt einen Beitrag vom Bayerischen Rundfunk und der heißt Immun, die Geschichte des Impfens. Und die lege ich echt jedem ans Herzen, weil es so interessant ist. Wusstest du eigentlich, dass Vakzination von der Kuh kommt? Hast du das gewusst?
Nee.
Also, und zwar, also jeder.
Lavache Kiri.
Genau, so ich wollte gerade sagen, frankophile Menschen können sich das herleiten von der Wasch, nämlich der Kuh. Und zwar kommt das Wort daher, da man Kuhpocken bei der Pockenimpfung verwendet hat. Das wird alles in diesem Beitrag ekelhaft. Das wird alles.
Nehme ich mir lieber die mRNA ab.
Genau, statt Kuhpocken.
Ja.
Nee. Auf jeden Fall, ja, das wird alles sehr, sehr gut in diesem Beitrag erklärt und es geht da um die Pocken zum Beispiel. Aber was halt auch cool ist, ist, dass gesagt wird, dass es schon seitdem es Impfungen gibt, halt auch schon immer Schwurbler gab, also Wissenschaftsleugner und Impfgegner. Es wird so ein kleiner Bezug zu Rudolf Steiner, zu der Philosophie von Rudolf Steiner und anthroposophischer Medizin
hatten wir auch schon hier im Podcast, Rudolf Steiner.
Dass viele Erkrankungen irgendwie Karma sind, oder könnten wir auch mal nochmal drüber reden, da bin ich auch gerne dabei. Ja, dass viele Erkrankungen Karma sind, sagen die zum Beispiel. Aber um was es halt auch hauptsächlich geht in diesem Beitrag ist, dass anhand von verschiedenen Erkrankungen, gegen die Impfstoffe entwickelt wurden, erklärt wird, wie das funktioniert und dass es einfach ja ein probates Mittel ist, Krankheiten auszurotten. So zum Beispiel auch die Pocken, die halt 1980 von der WHO wirklich als ausgerottet deklariert wurden.
Mhm.
Ne? Und ich habe das, als ich das geguckt habe, habe ich gedacht, boah, wäre das geil, wenn die WHO irgendwie so ja sagen wird, wir haben Corona ausgerottet. Allein die Wortwahl.
Ja, also das schon geil. Wird nicht passieren, aber.
Nee. Ja, aber ja, wie gesagt, also es, anhand von Tuberkulose zum Beispiel, Polio, was ja auch ganz groß war, Pocken und auch HIV. Leider gibt's gegen HIV noch keinen Impfstoff, weil das einfach ein Virus ist, das sich so sehr viel oder sehr schnell auch immer wieder verändert. Aber da haben wir ja mittlerweile sehr, sehr gute Medikamente auch dagegen. Ja, sehr, sehr guter Beitrag, den wir natürlich auch in die Shownotes gepackt haben. Absolut sehenswert und auch echt interessant.
Richtig.
Richtig.
Und das bringt uns von dem einen Top-Thema Corona zu dem anderen Top-Thema Klima. Wir wollen es nicht unerwähnt lassen. Mhm. Wir haben uns ja beim letzten Mal unterhalten über das Sondierungspapier. Und da hat Fridays for Future sich dazu geäußert. Und wenn man die Königin schon länger hört, dann wird einen das nicht überraschen, dass natürlich Fridays for Future nicht zufrieden sind mit dem, was die Politik da jetzt ausgeklüngelt hat. Denn wir haben das auch schon gehabt im Parteiencheck oder im Check der Wahlversprechen, dass keine Partei genug tut, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und das hat Fridays for Future jetzt nochmal mit einem Forderungspapier für die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung auf den Punkt gebracht. Es gab da eine Pressekonferenz auch mit prominenter Unterstützung aus der Wissenschaft. Und da haben wir uns gedacht, gehen wir einfach die Punkte noch einmal so ganz schnell durch und stellen wahrscheinlich fest, dass die recht haben, die Jungen, mal wieder. Ne?
Mhm.
Die wären nämlich erstens ganz dringend dafür, dass wir ein 1,5-Grad konformes CO2-Budget verabschieden. Das ist ja, das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, es ist nirgends ein Budget festgelegt in irgendeinem Gesetz oder so. Das heißt, wenn man versucht, Klimaschutz per Gesetz zu machen, dann redet man über irgendwelche Maßnahmen, die irgendwelche Auswirkungen haben. Man weiß aber gar nicht, wo man überhaupt hin will und ob das, was man tut, überhaupt reichen kann. Denn man sagt nicht, so und so viel haben wir noch zur Verfügung, so und so viel CO2. Und wenn wir das verbraucht haben, dann ist Feierabend. Das steht nirgends. Und das sollte doch bitte schön ins Gesetz mal hinein. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, neue Erdgasinfrastrukturprojekte sollen beendet werden und es soll einen Erdgasausstieg bis 2035 geben. Erdgas war ja immer so die saubere Alternativtechnologie zur Kohle. Ist aber gar nicht. Also Erdgas ist nicht so schwarz. Das ist vielleicht deshalb ein bisschen sauber, aber Erdgas ist natürlich auch ein fossiler Energieträger. Erdgas produziert genauso CO2 beim Verbrennen wie Kohle. Erdgas verbrennt, glaube ich, ein bisschen effektiver als Kohle. Und weiß ich gar nicht, ob man Erdgas besser transportieren kann. Wie ist es denn dazu gekommen, dass man so auf Erdgas sich fixiert hat? Wahrscheinlich, weil man es so gut kriegt im Moment aus Russland nicht.
Ja.
Jedenfalls, also das war ein Punkt, der mich überrascht hat, weil da irgendwie keiner so einen Fokus drauf hatte. Das hier aber direkt als Punkt 2. Punkt 3, einen sozialverträglichen Ausstieg aus allen fossilen Energien. Hier liegt die Betonung auf sozialverträglich. Das ist nämlich auch das, was Fridays for Future immer gefordert hat. Es darf nicht, die Energiewende darf nicht so sein, dass die Reichen sich das werden leisten können und die Armen eben nicht. Oder die Armen dadurch auch nur benachteiligt werden. Das darf nicht passieren. Da stehe ich zu 1000% dahinter. Punkt 4, die Beseitigung aller politischen Ausbaubremsen für Sonnen- und Windenergie und die Versiebenfachung des Ausbaus. Also
das ist schon krass, ne?
Da gibt es Zahlen bei Fridays for Future. Ich meine, Fridays for Future musste nicht irgendwie gegen Meinungen durchsetzen, ne? Die können sie einfach mal in die Welt stellen. Aber so eine Zahl da mal zu positionieren, ist natürlich ein Argument oder ist natürlich erstmal da und da muss man auch mal was dagegen sagen können.
Ja.
Und da kann man sagen, nee, eine Versiebenfachung wollen wir nicht, weil das falsch ist. Und dann muss man aber sagen, was man will. Dann kann man sagen, wir wollen vielleicht eine Verdreifachung oder wir sind damit zufrieden, was wir jetzt haben oder so. Das wird man dann aber auch begründen müssen. Deshalb finde ich das schon immer gut und begrüßenswert, wenn irgendjemand mal irgendwelche Zahlen dort in die Welt setzt.
Das ist auch eine Ansage, ne?
Genau. Punkt 5, das Einleiten einer radikalen, sozial gerechten Mobilitätswende. Und zwar mit einem Einbaustopp für fossile Verbrennungsmotoren ab 2025. Das ist schon sehr bald, ne? Wenn man sich das mal vorstellen kann, dass es in 3 Jahren oder in 4 Jahren keine Verbrennungsmotoren mehr geben soll in Neuwagen. Das hätte ich auch Bock. Sofortiger neuen Ausbaustoff für Autobahnen und Bundesstraßen, da gehe ich nicht ganz konform. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das manchmal sinnvoll sein kann.
Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, als ich es gelesen habe oder eben überflogen habe. Ich habe noch keine Meinung dazu. Vielleicht vor dem Hintergrund, dass halt viele Dörfer da auch ganz oft drunter zu leiden haben, vielleicht deswegen. So, weißt du?
Ja gut, da geht es eben drum, dass, also in der Regel hat die Natur drunter zu leiden, denn
genau,
die Straßen müssen ja irgendwo
Wälder
hingebaut irgendwo werden.
Ja, eben, dass Wälder in Ortsnähe oder sowas, keine Ahnung. Also ich habe noch keine Meinung zu, kann ich nichts zu sagen.
Es wäre schön, wenn wir sie nicht brauchen würden, die Autobahnen und Bundesstraßen, aber auf absehbare Zeit werden wir die noch brauchen.
Auf jeden Fall, ja.
So, und dann Punkt 6, da wird Christian Lindner nicht so einverstanden sein damit. Das Übernehmen globaler Verantwortung. Deutschland verpflichtet sich, für seine historischen Verantwortung einzustehen. So, und das heißt 14 Milliarden Euro jährlich für die internationale Klimafinanzierung und den Ausschluss einer Ratifizierung klima- und umweltschädlicher sowie menschenrechtsgefährdender Handelsverträge. Und da wird ganz, ganz große Politik gemacht jetzt. Und das sind dann ganz große Räder, die da gedreht werden müssen. Ne? Wenn es um große Handelsabkommen geht, dann geht es direkt um Bruttoinlandsprodukt und Exportüberschüsse und so weiter. Und das sind ja so heilige Kühe in Europa und speziell in Deutschland. Und aber auch da finde ich das wichtig und richtig, dass das da drin steht.
Ja.
Und ich habe mir, das wurde ja angekündigt, so auf Social Media, die Pressekonferenz, und ich dachte mir, da kommen diese erwartbaren Punkte. Ne? Mhm. Der erste Punkt zum Beispiel, der war erwartbar, man fordert ein Budget zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels. Ne? Oder man fordert den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bis 2025. Ja. Das ist ja auch schon kursiert, das Ziel. Ne? Aber da steht auch sehr viel Überraschendes für mich drin und sehr viel, was mich zum Nachdenken und weiter Nachforschen anregt. Ne? Zum Beispiel die Erdgasgeschichte. Mhm. Und ja, ebenso diese ganz, ganz, ganz großen Räder, die gedreht werden sollen. Und ich überlege ja schon lange, ob ich da nicht mal anklopfen soll bei Fridays for Future oder Scientists for Future oder irgendwas.
Parents
for Vielleicht könnten wir auch anstatt eine Partei gründen wir die Königinnen for Future. Wie wäre das? The Kings and Queens for Future.
Ja, oder wir schließen uns einfach irgendwo an.
Die anderen sollen sich uns anschließen. Nee, Quatsch. Finde ich eine nicht ganz nebensächliche Geschichte, die da passiert ist. Und eine starke Positionierung von Fridays for Future. Und ich bin gespannt, ob das Eindruck macht auf die Koalitionsverhandlungen. Wir sind ja davon ausgegangen, dass die Grünen sich da am Anfang noch sehr zurückgehalten haben, damit die FDP ihrer Partei die Koalitionsverhandlungen verkaufen kann. Ja. Das konnte sie jetzt. Ne? Also am Mittwoch fangen die Koalitionsverhandlungen an. Nee. Die sind schon losgegangen. Letzte Woche Mittwoch sind die losgegangen. Und wir sind gespannt, was da an konkreten Maßnahmen drinsteht zur Erreichung des Klimaziels.
Aber hättest du gedacht?
Wahrscheinlich wird es zu wenig sein und deshalb muss man da dagegen sprechen. Hätte ich was gedacht?
Hättest du vor ein paar Jahren gedacht, dass es so eine Bewegung schaffen kann, die Politik zu beeinflussen? Hättest du das, wenn dir das vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren jemand gesagt hätte?
Ich hätte gedacht, dass so eine Bewegung das schaffen kann. Ich habe immer gesagt, wenn das und das passiert, dann gehen die Leute auf die Straße. Und jetzt sind die Leute auf der Straße.
Ja.
Das war schon im Bereich des Vorstellbaren für mich. Aber was nicht im Bereich des Vorstellbarens war für mich, dass damit ein kleines Mädchen anfängt.
Ja, das ist so krass, also, oder?
Das klingt despektierlich, ne? Ja. Soll es aber nicht sein. Es
ist nun mal ein
Teenager, ein schwedischer Teenager, die damit angefangen hat. Und das finde ich echt, und ich sage ja, kein Mensch hat die Welt so verändert wie Greta Thunberg. Und da stehen auch die anderen, die man da nennen kann, zum Beispiel Luisa Neubauer, stehen weit, weit im Schatten von Greta Thunberg für mich.
Ja, klar.
Was auch die Leistung von Luisa Neubauer nicht schmälern soll. Die hat auch ihre Verdienste, natürlich. Ne?
Ja, aber Initiatorin war nun mal Greta Thunberg, ne?
Genau.
Ja.
Und darüber sind wir froh.
Sehr, sehr.
Noch eine starke Frau. Heute geht's Schlag auf Schlag.
Zack, 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 geht das heute.
Starke Frauen hier angeln. Eine starke Frau, die über einen vermeintlich starken Mann geschrieben hat und Recherchen angestellt hat. Damit sind wir bei der Krönung der Königin von Deutschland der Woche. Und der Titel, ich verkacke das jedes Mal, ne? Der Titel, es ist ja kein Titel, der hier verliehen wird. Es ist eine.
Wir setzen jemanden die Krone auf.
Genau. Und diese Krone, die kriegt heute, Lotte, bitte tusch, kriegt diese Woche die Juliane Löffler. Wer ist Juliane Löffler?
Juliane Löffler
ist eine Journalistin, die zum Investigativteam der Ippen-Gruppe gehörte, weiß man jetzt gar nicht so
genau. Vielleicht gehörte.
Also ich an ihrer Stelle würde mich fragen, ob ich bei diesem Arbeitgeber bleiben möchte. Genau.
Und sie hat in diesem Investigativteam sich lange beschäftigt mit Julian Reichelt. Mhm. Und zwar schon, als es den ersten Skandal gab, eigentlich war ja alles nur ein großer Skandal, ne? Dass er sich eben besonders liebevoll um Praktikantinnen und Volontärinnen, ich weiß nie, wo der Unterschied ist. Gibt es da überhaupt einen Unterschied zwischen Praktikantin und Volontärin?
Ich glaube, bei einem Verlag? Ich denke, wenn du Volontärin bist, dann hast du ein Studium und die Absicht, journalistisch tätig zu werden, und als Praktikant schnupperst du halt mal so rein.
Okay. Jedenfalls hat er da mehrere private Beziehungen aufgebaut, Abhängigkeiten aufgebaut, hat die Mädchen gefördert in ihrer, oder die Frauen, ich weiß gar nicht, wie alt die waren, gefördert und befördert und irgendwann dann, als es mit dem Privaten nicht mehr so doll war, dann auch wieder fallen lassen. Das hat Wellen geschlagen, Reichelt wurde suspendiert, und irgendwann wurde diese Suspension aber wieder ausgesetzt, ne? Und Juliane Löffler hat die ganze Zeit über recherchiert. Das kann man sehr gut nachhören im letzten Übermedien-Podcast Holgi ruft an. Wo er redet mit dem Stefan Niggemeier, und der ist da sehr gut informiert über die Aktivitäten von Juliane Löffner. Die hat es am Anfang damit zu tun, dass da sehr wenig Frauen was sagen wollten. Sehr wenig Frauen aus dem Springer-Haus da was sagen wollten, was dem Reichelt irgendwie gefährlich werden konnte. Und die ist aber dann dran geblieben und hat über Monate hinweg sich dort Vertrauensverhältnisse aufgebaut, ne, und hat die Frauen dann offenbar dann doch irgendwann dazu gekriegt, auszupacken, ja, über den Reichelt, ne, was da wirklich passiert ist. Und dann hat sie ihren Artikel geschrieben, zusammen noch mit anderen natürlich, ne, und der ist dann nicht rausgekommen.
Genau, weil eben das verhindert hat, ja.
Genau. Ja. Und dann hat sie aber trotzdem sich das nicht bieten lassen, hat teilweise selber Sachen rausgebracht über Twitter, ne? Und hat einen guten Teil auch in einer Spiegelgeschichte dann rausgebracht. Ja. Ich glaube, man weiß gar nicht, was jetzt alles noch nicht rausgekommen ist, aber das, was da drin stand, war auch schon genug, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Es hat also nicht aufgehört mit dem Reichelt, der hat weitergemacht und hat tatsächlich nach seiner Wiedereinstellung noch neue Affären gehabt. Und das ist jetzt rausgekommen, das ist jetzt dem Döpfner bei Springer sogar dem ist es zu bunt geworden. Es hat natürlich auch den, es hätte der auch nicht gemacht, wenn es keinen Druck gegeben hätte. Man will ja in den amerikanischen Markt, man hat dort ein Medienhaus gekauft. Und die New York Times hat berichtet über Reichelt und seine Affären. Und dann hat Döpfner gesagt, nee, wenn die New York Times jetzt schon berichtet und die Amerikaner, da müssen wir ein bisschen aufpassen, die können wir nicht so einfach um den Finger wickeln wie die Deutschen.
Ja.
Dann trennen wir uns lieber mal. Und der hat es, glaube ich, nicht gern getan, der Döpfner, sich von seinem guten Kumpel Reichelt zu trennen. Und ich habe mich da so ein bisschen eingelesen, auch das ist ja alles ein riesiger Sumpf, ne, was da ist. Döpfner ist ja Präsident des Deutschen Verlegerverbandes. Das wusste ich gar nicht. Also alle Verleger in Deutschland haben einen Verband, und der Präsident von denen ist der Döpfner. Oha. Der Döpfner, der Vorgänger von Reichelt war als Chefredakteur bei der Bild. Und dort so dieses Klima eingeführt, dass das wirklich dieses toxische Klima, das Aufstacheln und das Gegeneinander aufhetzen von Gesellschaften, Das hat der Döpfner da eingeführt und der Reichelt hat es auf die Spitze getrieben. Ne? Mhm. Dieses Regierungsfeindliche.
Ja. Ja?
Am Freitag war in der Süddeutschen, ich habe die Süddeutsche als Wochenendabo, und habe ich am Freitag gelesen einen Beitrag von Georg Streiter, der war auch mal bei der Bild. Der hat die Schlagzeile "Wir sind Papst" erfunden oder die ist auf dessen Mist gewachsen. Und er sagt, man kann über Boulevardjournalismus sagen, was man will. Das kann also belanglos sein. Hm. Das kann, also man macht sich dort auch manchmal lustig über auf den Kosten anderer. Ne? Und das kann aber anständig und unanständig sein. Und sowohl Reichelt als auch Döpfner haben das zum Konzept erhoben, unanständig zu sein. Hm. Und das, finde ich, hat schon Gewicht, wenn so jemand wie Georg Streiter das sagt. Und genau das ist aber auch meine Wahrnehmung, die ich in den letzten Jahren von der Bild-Zeitung. Und nicht nur von der Bild-Zeitung, auch von der Welt. Wir hatten ja auch in den letzten Folgen mehrmals ich weiß nicht, ob es bewusste Falschinformationen waren, aber jedenfalls Falschinformationen, die in die Welt gesetzt wurden und nicht richtig gestellt wurden, auch als lange klar war, dass es Falschinformationen waren. Hm. Das ist so ein bisschen das ist wahrscheinlich der Poschi, der da noch mitmacht, der Ulf Poschert. Das wäre gar nicht schlimm, wenn der jetzt auch noch über was stolpern würde.
Ja, vielleicht fällt es dem jetzt so ein bisschen auf die vor die Füße.
Ich glaube, das ist eben jetzt wirklich das Gute an der Geschichte, außer dass der Julian Reichelt weg ist, ist, dass der Döpfner jetzt auch massiv unter Druck gerät, eben gerade in seiner Funktion als Präsident des Verlegerverbands. Ich könnte mir vorstellen, dass der da auch nicht mehr lange macht.
Ja, wir werden
das
sehen.
Das wäre gut. Hm. So, und jetzt haben wir in dieser Woche was Besonderes. Wir haben eine Königin von Deutschland der Woche gekürt und wir haben gestern Abend im Fernsehen was gesehen, wo wir direkt gesagt haben, nee, das können wir dabei nicht belassen. Wir brauchen dann noch einen Extratitel, eine Superkönigin von Deutschland. Und wir haben uns geeinigt, jemanden die Ehrenköniginnenwürde auf Lebenszeit zu verleihen.
Genau.
Und diejenige ist, sollen wir dann noch einen Tusch machen?
Bitte, ja.
Lotte, bitte. Die Ehrenköniginnenwürde der Königin von Deutschland auf Lebenszeit verleihen wir nämlich gerne Mighty Nguyen Kim.
So ist es.
Die gestern Premiere hatte mit ihrer Fernsehshow My Think X.
Mhm. Ist dir da was aufgefallen an dem Namen? Ich habe extra nichts gesagt, als wir darüber gesprochen haben, an dem Namen der Sendung.
Ja, es ist ihr Name.
Mighty Think.
Ja, My Think X. Sie heißt doch auch bei Twitter, ne?
Genau, aber guck, es ist My, also in dem Think steckt drin T Nguyen Kim.
Auch das noch.
Boom, ist das geil, oder?
Boom.
Das ist doch geil.
Für was steht das X?
Keine Ahnung, X.
Aus
die Unbekannte.
X übrig geblieben.
Und das Unbekannte. Das ist geil.
Jedenfalls, warum mich diese Sendung so abgeholt hat. Also sie schafft es natürlich, YouTube und Fernsehen irgendwie so die Formate wild zu mischen. Das ist schon mal innovativ, obwohl sie manchmal schon sehr altbacken, immer sich jemand aus dem Publikum rauspickt und immer wieder auf den zurückkommt. Das macht sonst, glaube ich, nur Gerd Dudenhöfer oder so. Das ist aber wirklich die einzige Kritik, die ich habe. Mighty Nguyen Kim schafft es in einer halben Stunde Fernsehen. Ein Ding, wo ich schon seit 2 Jahren mindestens für Argumente oder nach Argumenten suche, so auf den Punkt zu bringen, dass ich mir das, dass man so aus der Sendung rausgeht und hat den einen Satz, den einen Lösungssatz im Kopf, der es ist. Nämlich Wissenschaft ist keine Demokratie. In der Wissenschaft geht es nicht darum, dass jedes Ergebnis zu gleichen Teilen beiträgt, sondern in der Wissenschaft geht es um Evidenz. Mhm. Wie stark sind Ergebnisse? Und stärkere Ergebnisse tragen zur Wissenschaft stärker bei als schwächere Ergebnisse. Und das ist all das, was... Ach so, und Zusatz, die Medien arbeiten so aber nicht. Hm. Und das ist, dadurch entsteht ganz, ganz viel der Probleme, die wir in den, vor allem in den letzten 2 Jahren haben, kommen daher. Ne?
Ja.
Dass man sagt, hier Wissenschaft, Einzelmeinung. Maiti Nguyen Kim macht das natürlich manchmal sehr drastisch. Ne? Sie bringt gleich am Anfang das Beispiel, warum soll ich mir von einem Virologen sagen lassen, dass ich nicht meine Kloschüssel ablecken soll. Das hat scheinbar irgendjemand in den USA gestellt, diese Frage, und prompt kamen, offenbar waren es sehr viele Videos von Leuten, die ihre Kloschüssel ablecken.
Widerlich.
Ne? Widerlich. Weil diese Wissenschaft, und das bringt sie nachher auch auf den Punkt, ne, die Wissenschaft kann dir nicht sagen, leck deine Kloschüssel nicht ab. Hm. Die Wissenschaft kann dir aber sagen, was du da alles leckst, wenn du deine Kloschüssel ableckst.
So ekelhaft, ja.
Das, also ich finde, ganz, ganz großer Guck-Tipp von mir, unbedingt diese Fernsehshow angucken. Das kann man nachher gut finden oder schlecht, aber ich finde, es ist wirklich was Neues. Und ich finde, sie schafft es wie keine andere, solche Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen und so das Wesentliche aus so einem Diskurs rauszudestillieren, zu filettieren und einem dann so hinzuschmeißen. Ne?
Ja, generell
Wissenschaft
ihre Formate.
Ist undemokratisch. Allein so dieses Wissenschaft ist undemokratisch. Undemokratisch, ja, ist ja immer schlecht.
Ja.
Aber sie sagt eben in der halben Stunde, arbeitet sie heraus, dass das eben nicht schlecht ist, sondern einfach anders und mit Demokratie nichts zu tun hat. Mhm. In der Wissenschaft haben die mehr zu sagen, die mehr Argumente oder stärkere Argumente haben und nicht jeder gleich viel wie in der Demokratie.
Ja.
Und das muss aber auch so sein. Denn wenn jemand richtiger liegt, muss er auch mehr zu sagen haben.
Genau.
Ganz, ganz groß, ganz, 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 ganz großes Kino. Nicht?
So ist es.
Ja, gut, dass wir drüber gequatscht haben.
So ist es, das war so, so gut, dass wir darüber gequatscht haben.
Nicht?
Mhm. Oder war noch irgendwas? Hast du noch was?
Eine Kleinigkeit habe ich noch aufgelesen.
Bin gespannt.
Ich weiß gar nicht, wo ich es her habe. Wo ich denn das zum ersten Mal gehört? Weiß ich nicht mehr. Donald Trump, kannst du dich erinnern?
Ja.
Also wie er selber sagt, euer Lieblingspräsident. Bringt ein neues soziales Netzwerk an den Start. Er ist ja sonst überall rausgeflogen, spätestens bei dem Marsch auf den Kongress. Mhm. Ist er bei Twitter, Facebook und YouTube, glaube ich, rausgeflogen. Vorher ja schon öfter, aber immer wieder reingekommen und jetzt dann endgültig. Was bleibt ihm anders, als ein eigenes soziales Netzwerk an den Start zu bringen? Er hat es versucht mit einem Blog schon. Das hat leider nicht funktioniert, weil er feststellen musste, dass in den Kommentarspalten viel Klamauk passiert ist.
Oh mein Gott.
Also nicht so Klamauk, wie er es selber gern fabriziert, sondern die haben sich einfach lustig gemacht über den.
Ich stelle mir vor, wie der da so zu Hause rumsitzt und da irgendwas bastelt.
Ja, oder seine Leute hat.
Oder so.
Die basteln, während er Fernsehen guckt. Jedenfalls steht das jetzt offenbar ganz kurz bevor. Zuerst werden nur ausgewählte User zugelassen. Mhm. Und im ersten Quartal 2022 soll es dann aber so sein, dass es der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Es ist jetzt auch schon im Apple Store scheinbar vertreten mit Erscheinungsdatum 21. Februar. Mhm. Man darf da also sehr gespannt sein. Und was ich so bemerkenswert
finde. Wie heißt es? Hast du schon gesagt,
was
heißt?
Genau, ist nämlich der Name dieses Netzwerks. Es wird heißen Truth Social. Also, sag du mal bitte Truth Social.
Truth Social?
Ne?
Geil.
Und
ist ein einprägsamer, also das ist für den Name.
Für den Deutschen. Ich stelle mir gerade Bullshit Ingo vor, wie der dabei True Social. Ich weiß nicht. Ja, und diese Beiträge, die dann jeder absetzt, sind dann die Truths.
Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche.
Wir sagen Danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, denn das hilft uns, sichtbarer zu werden.
Vielen lieben Dank und ciao bis nächste Woche.